So, wer möchte gerne zu mir auf die Bühne, dass ich dann nicht so alleine bin? Ist auch ein Stuhl. Ihr müsst wirklich nichts sagen, aber ihr repräsentiert zwei Kategorien. Also ich war gestern beim Männerfrühstück, vielleicht erzähle ich das so lange, bis die Plätze besetzt sind. Ich war gestern beim Männerfrühstück und da hat der Andrew seine Lebensgeschichte erzählt. Und was ich total gut fand am Ende, dass es da so ein Austausch war. Ne? Er hat Bibelverse genannt, dann gab es Ergänzungen, dann gab es quasi, ich sehe das so und ich sehe das so. Und dann haben wir uns total gut ergänzt und das war richtig gut. Das muss heute nicht sein. Das heißt, ihr könnt einfach da sitzen, nichts sagen. Wenn ich euch anspreche, nicken, freundlich gucken. Also bitte, wer kommt? Sehr gut. Ha, Thomas doch, ja.
Ich wollte ja noch vorbeugen.
Sehr gut, okay. Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt. Waldemar, du repräsentierst quasi den Psalmisten heute, der den Psalm 42 schreibt. Das heißt, immer wenn ich über den Psalmisten spreche, bin ich kurz bei dir. Und Thomas, du repräsentierst quasi, du stehst stellvertretend für alle hier im Raum. Ne? Das Ziel ist, ich möchte einen Transfer leisten zwischen dem, was der Psalmist geschrieben hat, gesagt hat, zu uns. Also durch mich zu dir, also stellvertretend für euch. So, ich hoffe, das ist alles nicht viel zu kompliziert, was ich mir ausgedacht habe, aber ich denke, ihr werdet es schaffen. Ihr seid vorbereitet, ihr habt den Psalm 42 gelesen. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass der Psalm 42 und 43 zusammengehören. Es ist quasi ein Psalm gewesen, der dann unterteilt wird. Und dieser Psalm, der hat drei Strophen. Und er wird quasi mit dem 6. Vers und mit dem 12. Vers immer abgeschlossen. Und dieser Abschlussvers, der ist immer gleich. Das ist dieses, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Hoffe auf Gott. Der kommt dreimal vor und bildet quasi so den Abschluss der einzelnen Verse. So, jetzt will ich einmal uns den Psalmisten vorstellen. Du bist ein Nachkomme von Korach, lesen wir. Dein Dienst ist als Sänger oder als Levit im Tempel gewesen. Aber du hast zurzeit ein Problem, und zwar der Dienst für Gott wurde damals an einem bestimmten Ort gemacht. Und das war Jerusalem, der Tempel oder auch die Stiftshütte. Und du bist derzeit in Hermon. Das ist nördlich von Israel, es ist ein Gebirge. Und ich wollte bei Maps die kürzeste Route wählen, aber er führt die nicht mehr durch Israel. Ne? Also normalerweise kann man da durch Israel gehen. Aber es war mir irgendwie nicht möglich. Ich konnte keine Route, wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Situation, ist das nicht ratsam, da durchzugehen. Aber es sind ungefähr 4-5 Tage Reise, müsstest du aufwenden, um dann wieder an dein an dem Ort zu kommen, wo du halt dienst. Der Psalmist, du hast eine lebendige Beziehung zu Gott, würde ich sagen. Es gibt immer wieder Verse, wo das ganz klar zum Ausdruck kommt. Mein Gott, mein Fels, der Gott meines Lebens. Aber aufgrund dieser Entfernung, dass du nicht da bist, an dem Ort, den Gott auserwählt hat, um Gott nahe zu sein, leidest du an Gottes Ferne. Ich will immer eine Art Dreiklang machen, dass wir einmal schauen, was sagt der Psalmist. Zu dem einen oder anderen werde ich vielleicht was sagen. Und dann ist Thomas beziehungsweise dann seid ihr dran. Wo steht ihr? Wie ist es bei euch? Vielleicht stelle ich mich ganz kurz vor, weil nicht alle mich kennen. Ich bin Viktor Wiebe, bin hier in der Gemeinde mit meiner Frau und meinen zwei Söhnen, bin Teil der Gemeindeleitung, aber zurzeit in Auszeit Und das ist hier so eine Art Wiedereingliederungsmaßnahme, würde ich sagen, weil ich schon länger auch nicht mehr gepredigt habe. Und das ist etwas echt Besonderes. Danke, dass ich die Gelegenheit habe und mit euch auf diese Art und Weise Dinge teilen kann, die aus dem Wort Gottes kommen, die uns wichtig sind und die uns heute hoffentlich ein richtiges Stück näher zu Gott bringen können. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal zu Gott geschrien habt. Ob ihr schon mal so in Not wart, ob ihr schon mal so weit entfernt wart, dass nichts anderes geholfen hat, als zu schreien. Ich habe keine Ahnung, wie ein Hirsch schreit. Ich glaube, ich habe noch nie einen gesehen. Deshalb weiß ich gar nicht, wie sich das anhört und was der Hirsch damit bezwecken will. Vielleicht müssten wir Hanna dazu noch mal genauer fragen. Sie scheint sich da gut auszukennen. Kommt das Wasser nur, weil er schreit? Ich weiß es nicht. Ist vielleicht auch eine Verzweiflungstat. Aber was möchte uns der Psalmist denn hier ausdrücken? Was möchtest du uns sagen, dass du so schreist wie ein Hirsch? Das heißt, du kommst ja aus einer anderen Zeit. Wahrscheinlich kennst du Hirsche, hast du oft gesehen, du weißt, was das bedeutet. Ich denke, der Hirsch schreit, weil etwas Notwendiges fehlt. Er hat etwas Überlebenswichtiges gerade nicht zur Verfügung. Und es neigt sich dem Ende. Er hat ein tiefes Verlangen. Ich denke, dir geht das ähnlich wie mir. Hast auch noch keinen Hirsch gesehen, geschweige denn schreien gehört. Und vielleicht würde es helfen, wenn wir da ein anderes Bild mal suchen. Was für ein Bild wäre das vielleicht? Hast du eine Idee? Ich dachte so vielleicht an so ein schreiendes Kind, oder? Ich habe auch noch nie ein Kind schreien gehört, in dem Sinne, dass es jetzt irgendwie ums Überleben kämpft, weil unsere Jungs, also wir haben die nicht als Säuglinge gehabt, deswegen ist das vielleicht auch. Und mir ist dazu das Bild eingefallen, wie ich das so darstellen würde, wenn ich daran denke, da neigt sich etwas dem Ende zu. Für mich ist das ein sehr kritischer Moment und deswegen achte ich penibelst darauf, dass mein Smartphone immer geladen ist, weil mir ganz klar ist, wenn das Ding nicht geladen ist, habe ich ein Problem. Also wenn mein Smartphone heute nicht geladen ist, könnte ich zum Beispiel mit dem Auto nicht nach Hause fahren, weil das Auto öffnet nur, wenn das Ding aktiv ist. Ich würde, selbst wenn ich nach Hause käme, komme ich nicht ins Haus, weil dieses digitale Smart-Dings Home, da habe ich gar keinen Schlüssel. Ich habe gar keinen Schlüssel mit. Das heißt, wenn mein Smartphone aus ist, komme ich auch nicht nach Hause. Und ich könnte selbst nicht mal was bezahlen, weil ich bin auch nicht mehr mit Bargeld unterwegs und zahle eigentlich alles nur noch mit dem Ding. Also als ich darüber nachdenke, was ist das Bild für mich, ist das quasi so ein Symbol für mich geworden. Und das hat den Vorteil, weil ich das immer bei mir habe, habe ich so eine ganz automatische Brücke, wo ich dann immer denke, okay, das ist irgendwie ein Bild, was mir das ein bisschen hilft zu verstehen, was du vielleicht mit dem Hirsch meinst. Ja? Da ist etwas, eine notwendige Beziehung und ich brauche da etwas. Gehst aber auch noch weiter und sagst nicht nur der Hirsch, sondern du sagst meine Seele selbst. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schauen darf? Auch hier Durst, eine ganz starke Empfindung, nicht wahr? Auch wenn wir hier alle keine Ahnung haben, was Durst eigentlich bedeutet. Du kennst das viel besser. Du hast kein Wasserhahn zu Hause gehabt, wo man einfach, wenn man Durst hat, was trinken kann. Sondern damals zu deiner Zeit war das halt anders, wo man auch mal Durstphasen wirklich hatte, wo man vielleicht mal einen Tag oder auch zwei nichts getrunken hat. Wir kennen Durst nicht existenziell, nicht wahr? Wir haben nur eine Idee, eine Art Vorstellung, was das heißt, durstig zu sein. Wir trinken vielleicht alle zu wenig, ja, das mag sein, aber wir kennen nicht diesen Durst. Und hier geht das auch nicht, wie ich das mit meinem Smartphone gesagt habe, irgendwie um materielle Dinge. Sondern es geht hier wirklich um etwas Inneres. Es geht hier um eine innere Not. Ich bin da, wo ich Gott nicht erreichen kann. Irgendwie hat sich mein Leben dahin entwickelt, dass Gott nicht mehr erfahrbar ist. Und ich merke, wie das aus meinem Inneren, meine Seele mir etwas sagt, da stimmt was nicht. Ich habe Durst und ich schreie. Ich komme nicht mehr zurecht. Ich kann Gott nicht mehr begegnen. Ich spüre ihn nicht. Ich höre ihn nicht. Und ich sehe ihn nicht. Das ist ungefähr die Not, die der Psalmist uns hier vor Augen führt. Man kann sich schon die Frage stellen, wie kann das denn sein? Wie kann das sein, dass jemand, der nach Gott sucht, der nach Gott fragt, der nach Gottes Geboten lebt, in so eine Situation kommt, dass Gott nicht mehr zugänglich ist? Und eine Sache ist jetzt hier ganz wichtig, die mir halt aufgefallen ist. Hier fehlt nämlich etwas. Wir lesen hier nichts von Sünde. Wir lesen nicht, dass du gesündigt hast und deswegen von Gott getrennt bist oder nicht mehr den Zugang hast, das nicht mehr spürst. Das ist ein anderer Fall. Und da gibt es auch genug andere Psalmen, die das genau beschreiben. Wenn wir sündigen, ja, dann sind wir getrennt von Gott. Und dann fehlt da auch diese Beziehung. Und dann ist das unsere Aufgabe, das wieder zu kitten. Und dann ist das unsere Aufgabe, da wieder auch Buße zu tun. Und da gibt es wunderbare Psalmen. Aber das ist hier nicht das Thema. Hier geht es nicht um Sünde. Hier geht es um jemanden, der Gott liebt und trotzdem diesen Zugang nicht hat. Und dieser Zugang scheint ihm irgendwie versperrt zu sein. Er spürt diese Gottesferne. Was in den ersten beiden Versen aufgefallen ist, du sagst zweimal meine Seele oder die Seele. Was ist die Seele? Im Hebräischen steht das Wort Nefesh, was im Alten Testament als Seele übersetzt wird. Und weißt du, was Nefesh bedeutet? Oder wofür, welches Körperteil Seele beschreibt? Kein Problem. Also, es ist die Kehle. Nefesh ist das Ding, was, ich glaube, Kehlkopf, ne? Könnt ihr mal fühlen, ob ihr das auch habt? Also, ich glaube, das, soweit ich weiß, müsste das jeder haben. Also, Kehle, das ist das Ding hier, was sich dann auch. Ich kann es bewegen. Und das ist quasi das Wort, was hier für Seele steht. Und der Kehlkopf, der ist ganz, ganz wichtig für uns. Nicht wahr? Wenn wir atmen, geht das hier durch. Und im Hebräischen gibt es zum Beispiel auch keine Unterscheidung zwischen Luftröhre und Speiseröhre. Das ist derselbe Begriff, kennt nur Kehle. Wenn wir essen, geht alles hier durch. Aber es geht auch andersrum. Ne? Also nicht, also wenn ich spreche zum Beispiel, ne? Oder ausatme. Es geht alles durch die Kehle. Und wenn die Bibel dieses Wort Nefesh benutzt, dann möchte es uns diese Verletzlichkeit zeigen, wie sensibel das ist. Weil was passiert, wenn du keine Kehle mehr hast? So ein kleines Ding, wenn das nicht mehr da ist. Ist schwierig. Also Nefesh bedeutet oder symbolisiert etwas, wie verletzlich wir eigentlich sind. Wie wir auf so ein ganz kleines Ding in unserem Körper angewiesen sind. Es ist das Symbol eines bedürftigen und auch begehrenden Menschen. Aber es hat auch noch eine andere Bedeutung. Als Gott den Menschen gemacht hatte und einfach einen Klumpen Erde genommen hat und daraus was geformt hat, und das war noch keine Seele, sondern es wurde erst eine Seele, wo der Atem Gottes in diese Erde, in diesen Klumpen hinein geblasen wurde. Dann wurde das, so lesen wir das in 1. Mose, dann wurde das eine lebendige Seele. Also man kann auch sagen, dass der ganze Körper, alles Physische als Seele bezeichnet wird. Also zum einen dieses Bedürftige, dieses Verletzliche, dieses Kleine, aber auch als der gesamte Mensch. Und gerade in dem Psalmen, da kommt dieses Wort sehr, sehr oft vor, wo die Psalmisten quasi eine Art Selbstgespräch mit sich führen, nicht wahr? Mein Lieblingspsalm, ihr kennt den 103, lobe den Herrn, meine Seele. Ne? Da sagt der Psalmist auch zu sich, quasi zu sich selbst, Seele, komm, lobe den Herrn. Das ist so eine Art Zwiegespräch. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist dein Gott? Jetzt wird das ein bisschen bedrückender. Jetzt kommt zu der inneren Not, die du hast, etwas von außen noch hinzu. Der Psalmist fühlt nicht nur, dass er irgendwie von innen nicht weiterkommt, sondern jetzt sagen ihm auch noch die Leute von außen, weil sie sein Leben sehen und fragen ihn, wo ist denn nun dein Gott? Sie poolen in seiner Wunde herum und konfrontieren ihn noch mit der Not. Wo ist dein Gott? Und da sind Tränen da, Emotionen. Und er beschreibt das als etwas Dauerhaftes oder auch Wiederkehrendes. Jeden Tag hört er das. Und du gibst vielleicht Zeugnis und sagst, ja, ich glaube an Gott. Es gibt einen Gott, der mich liebt. Und dann kommt die Frage, ja, wo ist er denn? In deinem Leben ist das nicht sichtbar. Wir sehen ganz viele Sachen. Wir sehen, wenn es jemandem gut geht, wenn jemand Ruhm hat, aber auch wenn jemand leidet oder Zerstörung oder wir sehen so viele Sachen, aber warum sehen wir denn Gott nicht? Warum ist das nicht so einfach, Gott zu zeigen? Warum zeigt Gott sich selbst nicht, dass wir das ein bisschen einfacher haben? In Vers 11 in der zweiten Strophe sagt er, es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen. Er geht diese Tortur jeden Tag durch. Das ist so wie jeden Tag sterben und am nächsten Morgen doch wieder da zu sein. Wo ist dein Gott? Und jetzt mal auf der anderen Seite. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei euch? Wer oder was sagt dir denn vielleicht dieses, ja, wo ist denn dein Gott? Vielleicht hast du mit Gesundheit zu kämpfen und deine Krankheit sagt dir einfach, zeig mir, wo ist dein Gott? Zeig mir, wo ist dein Gott? Wenn das nicht besser wird und wenn sich das nicht entwickelt. Und dann liest du Bibelverse, die dir das aber verheißen. Bittet, so wird euch gegeben. Wo? Oder vielleicht steckst du in Beziehungen oder du siehst Beziehungen, wo man sich einfach nur fragt, Gott, wo? Vielleicht sind das auch politische Situationen oder die Kriege, die dich einfach verzweifeln lassen und diese Frage an dich immer herankommt, wo kann Gott da sein? Wo ist Gott? Vielleicht verstehst du Gott auch einfach nicht mehr und fragst dich, wo ist Gott? Und spätestens an dieser Stelle merken wir, wie der Psalmist am Klagen ist, oder? Und was ich hier schön finde, ist, dass du mit deinen Emotionen offen umgehst. Dass du mit deinen Empfindungen offen umgehst und dass du Gott damit konfrontierst. Du gibst das an Gott weiter. Du zeigst in Vers 10 zum Beispiel, ich sage zu meinem Fels, Gott, mein Fels. Und ich dachte, jetzt kommt irgendein Lobpreis oder jetzt kommt irgendwie was Positives. Aber ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig sein? Ich fühle mich verlassen. Ich fühle mich vergessen, vernachlässigt, nicht betreut, nicht gesehen, nicht gehört, nicht angenommen. Und ich empfinde das als etwas sehr, sehr Wertvolles, dass dieser Psalm, dass die Bibel uns das aufzeigt, dass es für uns möglich ist, diesem Schmerz einen Raum zu geben. Dass das etwas Gutes ist, wenn wir Gefühle zulassen, wenn wir Gott mit unseren Gefühlen konfrontieren und ihm das so sagen, so wie das der Psalmist hier macht. Wir brauchen sie nicht zu verstecken, wir brauchen sie nicht zu verdrängen, wir brauchen sie nicht zu leugnen. Ich spreche zumindest von mir, weil bei mir ist das manchmal einfach da. Und ich muss auch nicht sagen, ach, eigentlich darf das nicht sein. Stimmt mit mir etwas nicht, wenn ich das so fühle? Aber klagen heißt doch, Klage gegenüber Gott heißt, schau in dein Herz und sei ehrlich zu dir und bring das, was da ist, vor Gott. Bringe Gott deine Empfindungen. Klage ist auch eine Form des Gebets. Es ist eine geistliche Übung und die Bibel kennt viele solcher Klagepsalmen. Es gibt auch ein ganzes Klagebuch, wo Menschen, die in einer Beziehung zu Gott, das ist wichtig, du kannst nur richtig klagen, wenn du natürlich eine Beziehung zu Gott hast und ihm das dann immer wieder so auch zu bringen. Jetzt kommt vielleicht was Positiveres. Daran will ich denken, sagt der Psalmist. Und meine Seele, jetzt kommt das wieder, mich selbst bei mir selbst ausschütten. Und dann zitiert er etwas, woran er dann gerne denkt. Wie ich dahin zog im Gedränge mit ihnen, also mit anderen Glaubensgeschwistern, feierlich dahinschritt zum Hause Gottes unter Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Daran will ich denken, also ich will an etwas denken, was zurückliegt, wo ich was mal mit Gott erlebt habe. Ich hoffe, du hast solche Erlebnisse. Und als das Volk Israel zum Beispiel aus der Wüste kam und Dinge mit Gott erlebt hat, dann haben die sich immer Denkmäler gebaut. Weil Gott gesagt hat, baut euch das Ding, damit ihr daran immer wieder euch erinnern könnt. Und damit ihr euren Kindern sagen könnt, hier ist etwas passiert. Und als ich so darüber nachdachte, was hab ich denn Großes mit Gott erlebt? Welches Denkmal habe ich vielleicht? Vielleicht denkst du jetzt auch, was hast du mit Gott erlebt, wo du in so einer Situation mal zurückdenken könntest und sagen könntest, das gibt mir richtig Mut. Da werde ich wieder richtig zuversichtlich. Ich denke an einen Silvester, ich glaube, das hatte ich hier schon mal erzählt, wo wir unser Haus saniert haben und ich an einem Silvester, Vormittag, Nachmittag, weiß ich nicht mehr, am Rohreflexen war, weil wir die ganzen alten Heizungsrohre entfernen wollten und damit der Flex, wie man das so macht, da gut am Gange war und dann aber nicht gemerkt hatte, weil ich In-Ears hatte, dass das kein Heizungsrohr war, sondern dass das eine Gasleitung war und die dann angeflext habe. Und mir erstmal nichts dabei gedacht hatte, weil es stank ja immer wieder, ne? Weil es waren alte Sachen und wenn man die flext, dann entstehen so Gerüche. Und ich habe das nicht wahrgenommen, auch dieses Zischgeräusch nicht wahrgenommen. Kurze Geschichte. Später, als die Feuerwehr und die Stadtwerke da waren und die mir dann sagten, wie das eigentlich funktioniert, wenn Gas strömt und Funken fliegen, dass das irgendwie anders ausgeht. Also das ist so etwas, wo ich dann denke, ja, okay, da hat Gott irgendwie die Hand irgendwas gemacht, dass das mit mir irgendwie weitergehen soll. Aber ich erinnere mich auch total gerne an Vergebungssituationen. Und daran denke ich gerne zurück, wo Gott Sünden vergibt und was das für ein Gefühl ist. Und dass man das immer wieder so in Anspruch nehmen kann. Ich denke auch sehr gerne daran zurück, wie ich frei wurde von Bindungen. Ich weiß nicht, ob ihr mal richtig, also jeder hat irgendwie Bindungen erlebt, aber ich kann mich gut an die Sachen mit vorher und nachher gefühlsmäßig halt, ist das bei mir sehr präsent, was das für ein Gefühl ist, Dinge machen zu müssen. Wie das aus dem Inneren einen dazu drängt und quält. Und daran denke ich total gerne zurück, dass Jesus mich davon befreit hat. Und es gibt mächtige Bindungen, mit denen wir unterwegs sind. Und ich freue mich, dass ich zum Beispiel von Pornografie frei bin. Das schon viele Jahre, viele, viele Jahre. Woran denkst du? Was sind deine Erlebnisse? Was würdest du erzählen? Und ich denke total gerne oft daran und immer, wenn ich in kritischen Situationen oder so bin, was das mit einem macht, wenn man vor Gottes Thron geht und anfängt mit der Anbetung. Das ist etwas, was mich immer wieder daran bestätigt, doch, es gibt einen Gott. Doch. Und wenn ich ihn nicht fühle, dann will ich ihn zumindest loben und preisen. Und dann fange ich an und sage Gott einfach, wie er ist. Dass er der Einzige ist und dass er heilig ist und dass er barmherzig ist. Und dass er den Namen hat, der über alle Namen ist. Und dass in diesem Namen die Vergebung ist. Und dass in keinem anderen Namen Heil ist. Und dass er der Weg ist und die Wahrheit ist und das Leben ist. Und dass wir zu Gott und zu dem Frieden nie kommen werden, außer durch dich, Jesus. Und ich sage Gott dann, ja, du, niemand ist so wie du. Und niemand kann die Dinge tun, die du tust. Und du bist über allem. Und dann merke ich, wie Dinge sich verändern. Ihr kennt doch diese Geschichte von Paulus und Silas, ne? Die im Gefängnis waren und dann um Mitternacht plötzlich anfangen, genau das zu tun. Sie loben Gott. Sie fangen mit irgendwelchen Liedern an. Das würde ich jetzt auch gerne, aber wir haben schon. Und plötzlich in dieser Situation passiert etwas. Auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen. In einer ausweglosen Situation, in irgendeinem Kerker, in so einem Block eingespannt, um Mitternacht und dann mit einem Lobpreis anzufangen. Was hier auffällt, ist, dass er auch etwas beschreibt, wo er nicht alleine unterwegs ist. Du erinnerst dich an Situationen, wo du Gottesdienst und Gott zu loben, macht man nicht, in der Regel nicht alleine, sondern das macht man gemeinsam. Und du erinnerst dich damit, wie du mit vielen dahin gingst, mit einer feiernden Menge. Und das schätze ich auch so sehr, dass wir Glauben nicht alleine leben müssen, dass wir hier auch viele sind und gewisse Dinge auch miteinander teilen. Und ich möchte uns heute aufrufen, dass wir das mehr machen, dass wir das mehr in Anspruch nehmen. Leute, ihr seid nicht alleine unterwegs. Ich hatte gestern Abend eine Situation, die mich ein bisschen umgehauen hat, ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, bezogen auf jetzt heute Morgen. Und ich kann euch sagen, das ist so gut, wenn man dann jemanden hat, den man anrufen kann. Und das ist so gut, wenn da jemand ist, der dann sagt, ich verstehe dich und ich stehe hinter dir. Und wir beten und das wird morgen. Du bist nicht alleine unterwegs und ruf dir das immer wieder in Erinnerung. Und wenn wir Gott rufen, sagt Dietrich Bonhoeffer, wenn wir Gott rufen, dann rufen wir nach Jesus Christus. Und wer Jesus Christus ruft, der ruft nach der Kirche. Und dann geht das Zitat weiter, da sagt Dietrich Bonhoeffer, Gott, Heiliger Geist, schenke mir Brüder, mit denen ich im Glauben und Gebet Gemeinschaft habe, mit denen ich alles tragen kann, was mir auferlegt ist. Und dieser Schrei nach Gott beinhaltet genau dieses aber auch. Wenn wir Gott rufen, rufen wir eigentlich Jesus. Und wenn wir Jesus rufen, dann rufen wir nach seinem Leib. Dann rufen wir nach uns, nach uns einander. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Du gehst wieder in dieses Selbstgespräch. Und auch wenn wir vielleicht Zukunft und Gott gerade am Loben und Preisen waren und dachten, es wird anders, kommen wir trotzdem schnell wieder in diese Situation. Und wir fragen uns, was betrübst du dich wieder, meine Seele? Und ich will auch sagen, das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm dann. Ich musste daran denken, dass Jesus sagte, wo er im Garten Gethsemane war und sagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Selbst Jesus kennt dieses Gefühl, wenn du irgendwie dastehst und nicht genau weißt, wie es weitergeht. Aber das Entscheidende, und damit sind wir auch schon gleich am Ende, aber das Entscheidende ist, wie gehe ich damit um? Wenn das unruhig in dir wird, wenn du betrübt bist, wenn du verzagt bist, wenn du deprimiert bist, das ist dieses Wort, hoffe auf Gott. Hoffe auf Gott. Luther sagt das im alten Harre, harre auf Gott. Harren hat etwas wie ausharren, aussitzen, warten. Verzage nicht, hoffe auf Gott. Und dann diese wunderbare Verheißung, denn es wird der Zeitpunkt kommen, wo du ihm danken wirst. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo er dir helfen wird. Ich habe keine Ahnung, wann, wie. Und vielleicht wird die Situation nicht besser, aber ich will mich darauf stützen. Denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft und meines Angesichts Hilfe geworden ist. Leute, und das möchte ich euch mitgeben. Ich weiß nicht, wo du stehst. Und ich weiß auch nicht, wie betrübt oder nicht betrübt du bist. Aber gib bitte nicht auf. Bitte, gib nicht auf. Hoffe auf Gott. Ich möchte uns dieses Labyrinth von der Predigt von Peter aus vom letzten Sonntag noch einmal zeigen. Das hat mich sehr angesprochen, gerade in der Kombination mit diesem Vers, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und vielleicht, ich fand dieses Bild mit, meine Seele ist betrübt und ich weiß vielleicht nicht, was vor mir geht, finde ich mich oft in so einem Labyrinth, dass ich irgendwo unterwegs bin und irgendwo vielleicht auch Vollgas gegeben habe und dann plötzlich in so einer Sackgasse bin und versuche umzudrehen und rauszukommen. Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg. Er kennt den Weg vom Start bis zum Ziel. Und er weiß auch ganz genau, wo du da stehst und wo du dich verrannt hast. Und das Schöne ist, er kennt auch den Weg, wo Jesus ist, zu dir hin. Und er führt dich auch wieder zurück auf den Weg. Und wir haben das Leben in Jesus. Und in der Vorbereitung war mir das so wichtig, einigen Leuten hier das persönlich von hier oben zu sagen, gib nicht auf. Wir wollen gleich eine Zeit der Stille haben, wo du dir das selbst sagen kannst. Hoffe, meine Seele, hoffe auf Gott. Vielleicht spreche dir das einfach mal laut aus. Sag jetzt deiner Seele, hoffe auf Gott. Hoffe auf Gott. Und ihr da oben, ihr könnt das in Russisch machen, dass wir das hören. Hoffe auf. Ja. Und gerade weil wir gesehen haben, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Peter und Kathi, gebt nicht auf. Gunnar und Olga, gebt nicht auf. Hofft weiter auf Gott. Viktor und Irene Klieber, hofft auf Gott. Kommt, lass uns kurz Zeit nehmen, schließt die Augen. Geht in Gedanken eure Geschwister durch und schaut, wem ihr das Gott vielleicht so sagen könnt. Dass wir nicht aufgeben, dass wir einander tragen, dass wir einander Mut zusprechen, dass wir einander diese Zuversicht geben, Gott wird helfen, Gott wird eingreifen. Und wir werden ihm noch danken, dass er das getan hat. Auch wenn wir nicht wissen, wie. Herr, meine Seele schreit zu dir. Herr, ich brauche dich.